Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem. Lesen wir in Jesaja 2. Prophetische Rede für unsere Zeit. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Haus Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Liebe Friedensgemeinde, geliebte Menschen, jetzt wissen wir, was ein Pflugschar ist und was er macht. Was ein Schwert ist und was es macht, wissen wir auch. Schwerter zu Pflugscharen. Dieses symbolstarke Bild kommt im Alten Testament mehrfach vor. Und jedes Mal ist es prophetische Rede. Es gibt aber, das muss gesagt werden, beide Richtungen. Es gibt die Aufforderung, sich zu entrüsten, die wir gerade gehört haben, also Waffen umzuschmieden zu Feldwerkzeug. Es gibt aber auch die Aufforderung, aufzurüsten. Die Aufforderung, also Werkzeuge wieder umzuschmieden zu Waffen. Die Bibel kennt beides. Schwerter und Pflugscharen, alles zu seiner Zeit. Schwerter zu Pflugscharen, dieses bildstarke Wort lesen wir, also wie gehört, beispielsweise bei Jesaja. Er träumt den Traum einer riesigen Völkerwallfahrt. Alle Völker kommen zum Berg Zion, also zu Jerusalem, und dorthin soll man ziehen und lernen, dass Frieden möglich ist und wie Frieden möglich ist. Und das klingt nicht nur für unsere Ohren ziemlich utopisch, es klang auch für die Menschen seiner Zeit nahezu absurd. Ausgerechnet nach Jerusalem, ausgerechnet dorthin, soll man kommen, um zu lernen, wie Frieden gemacht wird? Der Text stellt also eine nahezu zeitlose Utopie dar. Und Jesaja ist mit dieser Utopie nicht allein. Der Prophet Micha schreibt quasi wortgetreu dasselbe. Bei ihm heißt es in Micha 4, Vers 3, er wird Recht schaffen zwischen vielen Völkern und mächtige Nationen zurechtweisen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht mehr das Schwert, Nation gegen Nation, sie erlernen nicht mehr den Krieg. Diese Rede vom Frieden ist stark und sie ist zeitlos. Die Symbolkraft und die Symbolhaftigkeit dieser von Schwertern umgeschmiedeten Pflugscharen hat große Kraft, ja, eine Sprengkraft. Zeig mal bitte das nächste Bild. Ein Zeitsprung von Jesaja in nahezu unsere Tage. Im Dezember 1959 schenkte die Sowjetunion der UNO diese Bronzeskulptur des russischen Bildhauers Jewgeni Vucevic. Schwierig. Ein Mann, der bekannt ist für monumentale Darstellungen. Vielleicht kennt ihr in Berlin im Treptower Park diese riesige Darstellung. Und wenn ihr seinen Namen mal googelt, wird man immer riesige Dinge sehen. Und dieses Werk, auch riesig, trägt den Titel »Lasst uns unsere Schwerter zu Pflugscharen schmieden«. Hier bekommt also das kräftige Wort ein kräftiges Bild. Zu sehen ist ein kräftiger Mann, selbstverständlich. Einer, der ein Schwert umformen will zu einem Pflugschar, braucht Kraft. Diese Skulptur, diese riesige Bronze, steht seitdem im Garten des UNO-Hauptgebäudes in New York. Geschenkt von der Sowjetunion, das stellte sich für alle Beteiligten langfristig als schwierig heraus. Zu der Zeit, als das Geschenk erfolgte, war es der Sowjetunion wichtig, sich als Friedensmacht darzustellen. Und das, was man friedliche Koexistenz mit dem Klassenfeind nannte, war fortschrittlich. Die Aufrüstung, die nötig war, erachtete man als wichtiges Übel. Es ging nicht anders, meinte man. Man ist ja zum Frieden gewillt, aber man muss sich halt schützen. Diese Bronzeskulptur war in der Folge oft zu sehen, ein Symbol, das sozusagen in die Welt wanderte. Zum Beispiel auf Briefmarken in Ungarn und in der Sowjetunion war dieses Symbol ganz alltäglich. Und es wurde auch, das ist interessant, in DDR-Geschichtsbüchern abgebildet, zumindest am Anfang. Dann aber hat sich Anfang der 80er Jahre die Friedensbewegung der DDR dieses Symbol zu eigen gemacht. Da konnte man nichts drucken, da musste man es mit der Hand malen. Beispielsweise so. Die Friedensbewegung der DDR entstand aus verschiedenen Gründen. Spezifisch war natürlich, dass 1979 auf beiden Seiten Deutschlands die Entrüstung groß war, weil Mittelstreckenraketen stationiert wurden. Und auf beiden Seiten, in beiden deutschen Staaten, protestierten vor allem die Kirchen dagegen. In der DDR war so ein kirchlicher Protest schwierig, um es vorsichtig auszudrücken. 1978 wurde in der DDR nämlich ein Fach eingeführt, das manche von euch vielleicht gar nicht kennen, das hieß Wehrerziehung. Hat jemand schon mal davon gehört? Wehrerziehung? Ich persönlich habe dieses Fach noch, wurde noch bis zum Ende meiner Schulzeit, 1989, habe ich ja Abitur gemacht, gab es dieses Schulfach. Das implizierte, dass man also in Uniform lernte, sich zu wehren, mit Dienst an der Waffe, auch für Mädchen. Wir waren ja gleichberechtigt, leider. Für uns Christen war das ein Problem. Überhaupt hatte die Kirche mit der zunehmenden Militarisierung Probleme. Als DDR-Christ war eigentlich Christ und Pazifist dasselbe. Und wir taten uns nach der Wende sehr schwer mit Christen, die beispielsweise in der Bundeswehr dienten. Das war für uns völlig fremd. Schwerter zu Pflugscharen war dann ein Symbol, das sich in christlichen Kreisen verselbstständigt hat. Und weil man für Drucken auf Papier eine staatliche Genehmigung brauchte, für Drucken auf Stoff aber nicht, druckte man dieses Symbol, wenn man es nicht malte, auf Fließstoff, auf Aufnäher, auf Lesezeichen, aber besonders gerne auf so Aufnäher, die man sich dann irgendwo an die Jacke oder ans Hemd nähte, als Zeichen des Widerstandes. Diesem Symbol, wie gesagt, ein Geschenk der Sowjetunion, haftete von Anfang an also etwas Staatskritisches bei. Natürlich waren wir alle für den Frieden, aber wie der Frieden zu gestalten war, das hat sich unser Staat vorbehalten, das für uns alle zu entscheiden. Da es sich aber um ein sowjetisches Denkmal handelte und ein sowjetischer Künstler das gestaltet hatte, konnte man das nicht einfach so verbieten. Und deshalb verbreitete sich dieses Symbol immer wieder und immer weiter. Als Aufnäher, als Plakat, die man selber malte, als geflügeltes Wort. Es wurde hochpolitisch und 1981 wurde es schließlich verboten. Es entlarvt sich ein Staat, wenn er so ein Symbol verbieten muss. Für diejenigen, die das Symbol immer noch an sich trugen und davon nicht ablassen wollten, bedeutete das natürlich, dass man von Repressalien betroffen war. Man empfand die Darstellung eines Bibelzitates, die Darstellung eines Menschen, der ein Kriegswerkzeug in ein Arbeitswerkzeug umformt, als Provokation. Der Begriff, mit dem auch ich noch konfrontiert war Wehrkraftzersetzung. Ich weiß nicht, ob ihr diese Begriffe kennt. Für mich sind das alltägliche Begriffe meiner Kindheit und Jugend. Wehrkraftzersetzung war im Grunde alles, wo ein Mensch signalisierte, ich bin damit nicht einverstanden, dass Frieden so und nur so funktioniert. Ich habe andere alternative Ideen zum Frieden. Vielleicht Ideen, die ich aus der Bibel oder meinem Glauben entnehme. dass die Begründung für das Verbot des Symbols war, dass das missbraucht werden kann. Es darf also in der Schule und in jeglicher Öffentlichkeit nicht mehr gezeigt und getragen werden, weil man nämlich befürchtete, so die Formulierung, eine Untergrabung der staatlichen Tätigkeit zum Schutz des Friedens. Wir waren sehr gut darin, solche Formulierungen zu erfinden. Schwerter zu Pflugscharen. So ein Symbol kann also provozieren und ärgern. Und noch schlimmer ist, wenn man es wirklich tut. Ein Zeitzeuge, die Geschichte von Stefan Nau, möchte ich euch an dieser Stelle kurz erzählen. Stefan Nau ist der junge Mann hier im Vordergrund. Ihr seht ein Bild vom 24. September 1983. Also 2 Jahre lang war schon verboten, das Symbol überhaupt zu zeigen. Im Wittenberger Lutherhof, also Wittenberg, heute Sachsen-Anhalt, schmiedete Stefan Nau an diesem Abend tatsächlich ein Schwert in ein Pflugschar um. Das konnte er, weil Stefan Nau ist Kunstschmied. Damals war er 38 Jahre alt und es war eine illegale Aktion, auf die Friedrich Schorlemmer, der damals Pfarrer war, in Wittenberg am Gottesdienst vormittags nur ganz vage hingedeutet hatte. Da wir DDR-Menschen aber alle gut darin waren, zwischen den Zeilen zu verstehen oder aufmerksam zu sein, waren nicht weniger als ungefähr 2000 Menschen da. Zu einer Sache, zu der niemand eingeladen hatte. Und es hat später erzählt, dass es mehrere Stunden gedauert hat, ein Schwert, das er sich besorgt hatte, er war ja Schmied, er konnte das, mit extra breiter Schneide, höchstwahrscheinlich heißt das Schneide, ne? So umzuformen, dass es tatsächlich für einen Flugschar taugt. Also ihr seht hier vorne, es braucht ja eine gewisse Abrisskante und es muss ein bisschen breit sein, damit es auch was wirkt. Und in diesen, ich glaube so 2,5 Stunden, sagte er, dauerte das, hat Friedrich Schorlemmer zu den Leuten gesprochen, Menschen haben Musik gemacht und gesungen. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, so eine Aktion kann nicht unentdeckt sein und es war ja auch nicht der Sinn. Wenn 2000 Menschen zufällig mal da sind und gucken, wie sowas passiert. Diese Aktion hat Menschen sehr bewegt und hat ihnen gezeigt, man kann es tatsächlich machen und es dauert und es braucht Kraft. Für die Friedensbewegung in der DDR war diese Aktion ein ganz entscheidendes Datum. Und diese Bilder, die wenigen, die entstanden sind, gingen damals um die Welt. Diese Aktion war illegal und für Stefan Nau, und da geht seine Geschichte weiter und verlässt ein bisschen diesen friedensromantischen Rahmen. Die Geschichte ging für ihn weiter. Was bedeutet das, wenn man es tatsächlich tut? Für ihn bedeutete das, dass er war selbstständiger Handwerker, in der DDR sowieso ein schwieriger Stand. Es bedeutete für ihn, dass er absolut keinen Auftrag mehr bekommen hat, von niemandem, nicht mal aus kirchlichen Kreisen. Die Stasi sorgte dafür, das war ein leichtes. Am Ende sah er keinen anderen Weg, als die DDR zu verlassen. So hat er es erzählt. Er tat das, was man dann tun konnte in der DDR. Man stellte einen Antrag bei der Abteilung Inneres beim Rat des Kreises. Dort nahm man so einen Ausreiseantrag entgegen. Und man sagte ihm, das kann dauern. Und es dauerte. Es dauerte, aber er musste zunächst erstmal irgendwie über die Jahre kommen. Er hatte Familie, er konnte seine Werkstatt nur noch schließen und arbeitete als Anlagenfahrer am Chemiekombinat Priesteritz. Man hat in der Regel dafür gesorgt, dass Menschen, die einen Ausreiseantrag gestellt haben, keinen angenehmen Aufenthalt mehr hatten, auch nicht was ihre Arbeit betraf. Der Wittenberger Friedenskreis hat ihn zu dieser Zeit ausgeschlossen aus seinen Reihen. Man hat seinen Wunsch vorzugehen empfunden als Verrat. Er hat später erzählt, es ging ein Riss durch die Freundschaften. Er sagte, Friedrich Schorlemmer hätte jahrelang versucht, ihn zu überzeugen, in der DDR zu bleiben, seinen Antrag zurückzuziehen als Zeichen. Aber er sagte, ich konnte nicht mehr und ich wollte auch nicht mehr. Was passiert, wenn man es wirklich tut? Bleibt man dann noch beieinander? Offensichtlich nicht automatisch. Im Oktober 1985 darf Stefan Nau mit seiner Familie die DDR verlassen und heute lebt er in Hessen. Und wer seinen Namen im Internet eingibt, der findet persönliche Berichte von ihm. In den ersten Jahren hat er als Kunstschmied noch gearbeitet in der Bundesrepublik, aber er konnte davon nicht leben und er arbeitet oder hat lange auch wieder als Anlagenbauer gearbeitet. Und er sagte, geschmiedet hat er lange schon nichts mehr. Irgendwann, erzählte er, war er dann mal wieder in der alten Heimat, aber manche kannten ihn gar nicht mehr und die ihn kannten, mit denen war es schwierig. Die alten Gräben der ehemaligen Friedensbewegten, da wurde nie irgendwas überbrückt. Da herrschte irgendwann Sprachlosigkeit. Schwerter und Flugscharen, schwierig. So ein Symbol wirkt nicht automatisch. Und was passiert, wenn wir es wirklich tun? Bleiben wir dann beieinander oder zieht so ein Flugschar auch Furchen durch unser Leben? Der Frieden ist schwierig und er entsteht nicht von allein und er erhält sich nicht von allein, weder im Großen noch im Kleinen. Das ist die Realität, die auch die Bibel kennt. Wir haben gehört, dass Jesaja und Micha auffordern, die Schwerter umzuformen in Flugscharen. Der nachexilische Prophet Joel kennt eine andere Realität. Er verkündet ein Vergeltungsgericht Gottes an den Völkern und dann heißt es, ruft es den Völkern zu, rüstet euch zum Kampf, stellt die Elitetruppen auf, mobilisiert alle Soldaten, schmiedet aus den Pflugscharen Schwerter, macht aus den Winzermessern Lanzen und der Schwache spreche, ich bin ein Held. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Das tut weh, das will niemand, aber es scheint manchmal nicht anders zu gehen. Schwerter und Pflugscharen, Pflugscharen und Schwerter. Ein jedes, so scheint es, hat bei Gott seine Zeit. Dieses symbolmächtige Wort hat offensichtlich zu jeder Zeit eine ganz eigene Brisanz und will immer wieder neu verstanden und muss auch ausgehalten werden. Wenn wir miteinander auf dem Weg des Friedens sind und in den kommenden Wochen uns darüber unterhalten und darüber nachdenken wollen, was es bedeutet, Frieden zu üben, ganz praktisch, was kann das bedeuten? Was kann dieses Symbol uns heute noch erzählen? Zeig es uns mal wieder. Genau. Es ist ja immer noch das Symbol der Friedensbewegung. Vielleicht ganz einfach zwei Sachen. Und das ist der Anfang. Das Erste, dass Frieden überhaupt möglich ist. Friede muss immer eine Möglichkeit sein. Es geht nicht anders. Es darf niemals der Zeitpunkt eintreten, in dem wir sagen, es ist immer schon so gewesen und niemals wird es anders sein. Natürlich. Aber das darf nicht alles sein. Es muss auch immer Friede möglich sein. Er muss immer eine Option sein. Allerdings, und das ist uns ja klar geworden, er ist nicht der Normalzustand. Er war das schöne Extra, an das wir uns gewöhnt hatten. Aber er ist nicht der Normalzustand, sondern er ist das Ergebnis harter Arbeit und intelligenter Verhandlungen und vielleicht auch geschickter Verteidigung. Und er ist das Ergebnis von Gebet und von Hoffnung. Friede ist möglich, das ist das Erste. Und Friede, das ist das Zweite, ist aber Arbeit. Und deshalb ist vielleicht dieses Symbol so kräftig, weil es zeigt tatsächlich einen Menschen, der bei dieser Friedensarbeit ist. Stefan Nau hat erzählt, wie viele Stunden es dauerte, bis selbst er, der wirklich kräftig von Statur und geübt war, dieses Schwert umgeformt hatte in etwas, was so halbwegs wie ein Flugschar aussah. Die Leute sollten auch erkennen, dass es geht, aber es dauerte. Die Umformung des einen in des anderen dauert Zeit und sie verändert den Menschen. Der Mensch selbst wächst an dieser Friedensarbeit. Sie geschieht auch seinetwegen. Nicht nur das Schwert wird umgeformt in etwas anderes, auch der Mensch wird umgeformt. Diese Friedensarbeit ist also nicht vergeblich. Nun kann aber nicht jeder von uns schmieden. Nicht jeder kann Großes verändern. Manchmal hat man den Eindruck, man könne gar nichts verändern. Aber das stimmt nicht und dem wollen wir widersprechen. Deshalb auch das andere Bild, die vielen kleinen anderen Bilder. Schmieden können die wenigsten von uns. Falten kann fast jeder. Und vielleicht kann man, das sagen ja manche, nur die Hände falten. Und ich mag dieses nur immer nicht. Wer die Hände falten kann, kann viel und hat auch viel Verantwortung. Man kann Gott nur hinhalten, was ist. Aber das ist Friedensarbeit. Friede ist Arbeit und er ist nicht vergeblich. Diese Arbeit ist nicht vergeblich. Warum also ist dieses Symbol so stark über die Generationen hinweg? Weil es eben mehr ist als ein Symbol und ein schönes Wort. Weil es steht für einen Traum, der unter Menschen nicht auszurotten ist. Und es steht für eine Wahrheit, die über uns Menschen hinausweist. Es steht dafür, dass der Friedefürst, er, von dem es heißt, er ist unser Friede, dass er schon da ist. Und deshalb ist es nur konsequent, dass wir jetzt ausgerechnet nach Ostern sozusagen noch in der Kraft der Auferstehung mit dieser Friedensarbeit beginnen. Das ist konsequent, weil er bei uns ist, der unsere Möglichkeiten, auch die zum Frieden, übersteigt. Weil er bei uns ist, der Frieden möglich macht und möglich gemacht hat, Christus. Er ist unser Friede. Er hat Frieden gemacht mit Gott, dann kann und soll er bitte auch Frieden machen unter Menschen. Merkwürdigerweise scheint das Erste viel einfacher zu sein als das Zweite. Denn das Erste ist gelungen, das Zweite ist noch auf dem Weg. Der Prophet Jesaja träumt und beschreibt eine der schönsten Visionen vom Frieden und auch eine der widerständigsten Visionen vom Frieden. Und es lohnt sich noch einmal genauer hinzuschauen. Schauplatz dieses Friedenstextes, dieser Friedensvision ist Jerusalem. Nicht der erste Friedensort, der mir einfallen würde, auch in diesen Tagen. Ausgerechnet Jerusalem. Ausgerechnet dahin sollen also alle kommen, um zu lernen, wie man Frieden macht. Aber Jesaja schaut voraus, seiner Zeit voraus, unserer Zeit voraus. Er schaut auf die letzte Zeit Gottes und träumt, dass die gesamte Menschheit sich auf den Weg macht, weil sie mit Gott auf dem Weg sein will. Und alles strömt nach Jerusalem, um dort Krieg zu verlernen und Frieden zu lernen. Und Gott unterrichtet sie. Und sie üben den Frieden so lange, bis sie nicht mehr wissen, wie Krieg auch nur gedacht wird. Und so, und nur so kann Frieden gemacht werden, nämlich aktiv. Frieden ist kein Waffenstillstand. Ja, Waffenstillstand ist in diesen Tagen viel. Aber es ist nicht Frieden. Frieden ist wahre Entrüstung. Frieden legt nicht nur die Waffe aus der Hand, sondern Frieden nimmt die Waffe zur Hand und macht etwas Neues daraus. Wohl wissend, dass der Mensch zu beidem fähig ist. Alles hat seine Zeit. Das Schwert und der Pflugschar. Zu Beginn der Fastenzeit las ich in meinem Kalender, der mich über die Tage bis Ostern begleitet hat, einen äußerst ärgerlichen Satz. Und er hat mich so geärgert und auch entrüstet, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er zeitgleich zusammenfiel mit den ersten Nachrichten vom Krieg. Da las ich also, der Friede ist unausweichlich. Welch ein Wort. Der Friede ist unausweichlich. Und es hat mich geärgert. Und es hat mich getröstet. Beides. Und ich hielt das für schöne, sehr illusorische Worte. Und ich nahm es für eine echte, wahre Glaubensrede. Beides. Der Friede ist unausweichlich, schrieb der Autor dieses Fastenkalenders. Und er gab mir und den Lesern, und das will ich euch weitergeben, eine Hausaufgabe mit. Er schrieb, der Frieden ist unausweichlich, darum lassen Sie uns anfangen, ihn zu üben. Fassen Sie Ihr persönliches Friedensziel ins Auge. Was meint das? Er schreibt, was können Sie üben, das dem Frieden hilft? Die Frage habe ich mir gestellt, bin noch dabei, sie zu beantworten. Ich gebe sie einfach an euch weiter. Was könnt ihr üben, was dem Frieden hilft? Welche Weisung, welche Regel, welchen Tipp kennen Sie, den Sie lange nicht beherzigt haben? Nehmen Sie sich etwas vor und fangen Sie an zu üben. Na gut, dachte ich mir, denke ich mir immer noch. Da sind wir also wieder auf einer Übungsstrecke. Es ist wohl immer, immer eine Übungsstrecke. Die Schwerter zu Pflugscharen, das Papier zu Tauben, unser Entrüsten zu Gebeten, immer und immer wieder. Wir formen etwas um, wir verändern die Welt und wir werden selber verändert. Und wir fangen immer wieder gerade erst an. Aber er, von dem wir sagen, er ist unser Friede, er ist bei uns. Amen.